Ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 70. Die sieben magischen Kelche oder der Tempel des Bösen. Der siebte Teil.
Das letzte Mal bei den Schwafelhelden.
Ich renne.
Okay, du rennst los.
Ich nehme mir im Laufen den Malmagrim vom Gürtel und stürme diese Treppe runter in der Erwartung, dass da unten Marus kommen, die die anderen schon alle weggeschnetzelt haben und dass ich jetzt in Rage da unten runterrenne und mich räche.
Ich habe lange Arme, langes Schwert.
Kleiner Zwerg.
Eine Attacke um 13. Ich habe aber, was habe ich denn für einen Attackewert beim Bogen? Ach, 16 habe ich. Achso.
Ich schlage auf den einen, der sich gerade an Shahin zu schaffen macht.
Ein Zentimeter daneben.
Dann sollten wir uns vielleicht in der Kaserne verschanzen und uns da ein wenig erholen und diese Tür im Auge behalten, ob der Priester kommt, oder sollen wir ihn erst noch jagen?
Ich lasse mal der Intuition 1 Vortritt und begebe mich leicht goldgierig zu einer der Truben.
Ach ja, oh. Den Kelch.
Stimmt. Ach ja.
Dann habt ihr noch einen Kelch.
Knalle den nicht wieder.
Ja, ich hab den und halt ihn hin.
Ich mache in der Zwischenzeit 5 Stapel mit 36 Dukaten und einem mit ein paar mehr.
Vielleicht solltest du die Kutte anziehen, wenn du das Schwert mit dir trägst.
Ja, ihr Lieben, denkt an meine Worte. Ich sage es nur, ihr müsst es nicht machen, aber ihr seid körperlich schon wirklich angeschlagen und mental braucht ihr auch langsam eine Rast.
Dann lasst uns doch hier rasten.
Die Schwafelhelden liefern sich einen Kampf bis aufs Blut und ein bisschen Schaum mit dem Marus. Sie stellen sich in den Raum und erteilen die Heiltränke und die Gold Nuggets und die Chicken McNuggets in vegan natürlich auf und warten ganz brav, bis sie Marus die Tür niedergetreten haben. Ich finde das fair. Dann finden sie einen Priester, den sie nicht ausfragen, sondern direkt niedermetzeln. Greifax ist voll in Beast Mode. Aber für einen Zwerg eher so Biestchen Mode. Nun müssten sie endlich rusten, nachdem der Meister gesagt hat, ihr seid ganz schön am Arsch, wie der Franzose says, and now sie rusting. Vorher haben sie noch alles geplündert, was geht. Wie war das noch mit den Inventareinschränkungen, Meister Hemi? Vielleicht du, think it over. Jetzt ist die Frage, was wohl passiert und ob sie die weiteren Kelche finden und vor allen Dingen the Purple Fire. Purple Haze! Im Haze! Janis Joplin mag ich. Erlebt nur die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte. Tum.
Ihr lauft jetzt diesen Gang entlang, der übrigens aus nacktem, nicht feuchten Gestein besteht und in regelmäßigen Abständen sind Fackeln in Metallhalterung an den Wänden angebracht, die teilweise halb, teilweise ganz, aber noch nicht in Gänze abgefackelt sind, als es noch erhellt ist.
Ich spucke an die Wand.
Jetzt ist es in Teilen feuchtes Gestein. Und der Raum 15 hier auf dem Plan des Schicksals ist dann tatsächlich die Maru-Behausung, die Krokodilskaserne. Die Abmessungen sind im Grundriss zu entnehmen. Ich würde sagen, ungefähr 4x12 Schritt. Die Deckenhöhe beträgt 3 Schritt. Wände und Decke bestehen aus nacktem Gestein. Nalle, möchtest du gerade drauf spucken?
Aber sicher.
Wände und Decke bestehen aus bespucktem Gestein. Auf dem Fußboden liegen zahlreiche Strohmatten. Der Rest des Raumes ist gefüllt mit kleinen Speeren, Teilen von Speeren, 2 Futternäpfen, in denen kleine Frösche, teilweise zerbissen, teilweise abgenagt, teilweise lebend noch drin herumschwimmen. Ein Tonkrug steht im Raum. Das ist alles, was hier drin ist. Also es ist wirklich sehr spärlich eingerichtet. Es gibt allerdings Strohmatten am Boden. Also ja.
Perfekt. Also ich würde mal versuchen, ob ich die Türen irgendwie so präparieren kann, dass ich irgendwie was oben dran stelle oder so, dass wenn die aufgehen, wenn irgendjemand reinkommt, was laut klirrend auf den Boden fällt.
Ja, was möchtest du denn da drauf? Also einfach Speerspitzen und solche Sachen?
Genau.
Hier stand doch auch der Tonkrug.
Ja, ich glaube, der ist zu groß, oder?
Ja, der ist so halbmannshoch oder zwergenhoch, no offense.
Ja, nee, dann man könnte ihn vor die Tür stellen, dann fällt er um und...
Kurze Frage, habt ihr den Kelch mitgenommen oder steht er da hinten noch?
Der steht da hinten noch.
Der steht noch da.
Oh.
Mit Wein gefüllt übrigens.
Ja.
Ja, wer holt ihn?
Ich bin hier gerade beschäftigt mit Türen präparieren.
Du präparierst jetzt erstmal die Südtür, wollte ich sagen, weil die Nordtür muss ja jetzt noch durchstiegen werden.
Genau.
Ja, komm, ich gehe den Kelch holen.
Gut, Scheim verschwindet. Was macht ihr anderen? Lasst ihr euch schon auf die Strohmatten da nieder oder was macht ihr?
Ich würde mal einen Blick in den Tonkrug werfen.
In dem Tonkrug ist Brackwasser.
Ich mache ihn wieder zu.
Machst du ihn wieder zu?
Du trägst das aus, aber ich bin nicht da.
Ich kann dich nicht hören.
Scheim, du hast den Kelch geholt. Du kannst einfach in einer Minute oder so einfach wieder auftauchen gerne mit Kelch. Denk dran, dass er ja voll ist, deswegen kannst du nicht so schnell damit rennen. Ja, also was macht ihr? Eure Magen knurren? Müsstet auch etwas essen?
Ja, wie war das mit dem Proviant? Wir haben jetzt gar keinen aufgeschrieben gehabt. Wir hatten nur gesagt, wir haben für die Reise Proviant. Na, haben wir davon noch was, oder?
Ja, ihr habt noch genug Proviant. Ihr habt ja eingepackt. Ihr könnt euch aber gerne ausdenken, was da drin ist, so ein bisschen für das Couleur.
Ich schiebe mir ein paar Streifen Trockenfleisch und ein kleines Stückchen harten Käse in den Mund.
Ja, ich esse eine Käsestulle.
Käse.
Harter Käse.
Ich komme wieder rein und frage, möchtest du das mit etwas Wein herunterspülen? Und halte ihn hier wieder hin.
Ich ignoriere dich.
Ich bin auch voll dafür, dass Nalle die alle trinkt.
Ja, ich auch, absolut. Ihr wisst, dass ich die nicht trinken werde. Und dann stelle ich ihn quasi so in unsere Mitte.
Muss die jemand trinken? Also.
Und du wolltest doch auch unbedingt intelligenter werden noch. Hast du die Chance?
Ja.
Ich weiß nicht, ob das so intelligent ist.
Da muss doch auch niemand trinken, oder sehe ich das falsch?
Nee, muss niemand.
Wir könnten vielleicht jemanden von den Priestern dazu zwingen, ihn zu trinken.
Cool, und dann wird er stärker oder klüger, oder?
Ja, und dann bringen wir ihn um, das ist ja dann eh egal.
Dann werden wir es aber nie erfahren, was er bewirkt hat.
Ja, vielleicht hat er da noch eine gute Idee. So, nein?
Komm schon, Nalle.
Nein.
Du bist doch mutiger geworden, jetzt trau dich mal. Würfel mal auf Mut.
Ich ignoriere euch und bastel jetzt auch über der Nordtür eine Vorrichtung.
Erst so gierig und jetzt, wo die Chancen schwinden, da will sie nicht mehr.
Erst so gierig und dann schwierig.
So, die Nordtür ist ebenfalls präpariert. Beide Türen sollten jetzt, wenn sie geöffnet werden, so viel Rabatz, Radau, Krach und Getöse machen, dass ihr davon wach werden würdet, geschweige denn es merken würdet, wenn ihr noch nicht schlaft.
Oh, wo du sagst, Lorana streckt sich und legt sich hernieder auf das weiche, wohlig warme, komfortable Stroh.
Teilen wir Wachen ein eigentlich?
Na, dann hätte ich ja die Fallen nicht bauen müssen.
Ich tue so, als würde ich schlafen.
Lorana ist schon eingeschlafen.
Ich nehme den Kelch wieder auf und schwenke ihn so ganz nah, ganz sachte unter ihrer vermeintlich schlafenden Nase hin und her.
Lecker Weinchen.
Preios sei Dank riecht der Wein ja nicht lecker, deswegen, ja.
Ich bin ja eh wach, also tue ich so, als würde ich schlafen.
Lorana wacht nicht auf von dem Weingeruch. Willst du ihn hier einflößen?
Ich tunke meinen Finger in den Wein und tippe ihr damit so ein bisschen auf die Unterlippe.
Aber durchaus erotisch, was er jetzt macht hier. Aber es ist ja schon nach 10 Uhr.
Ich beiße ihm in den Finger.
Ja, aua!
Ein Schadenspunkt.
Sehr gut, Lorana.
Shahim, das ich schlafe. Ich, siehst du das nicht?
Ich dachte, vielleicht brauchst du noch einen Schlaftrunk.
Den hatte ich schon.
Du hast immer schon einen.
Ja, hast du was anderes erwartet. Ach, gieß das Zeug aus, wirf diesen Kelch, pack ihn ein, aber siehst du ein, das will niemand trinken, also...
Ich gucke noch einmal in die Runde, ob sich irgendwer hier willig regt.
Ich würfe noch mal auf Mut. Mich nervt das alles, ich nehme mir den Kelch und stürze ihn hinter. Was muss ich mir abziehen?
So, okay, warte, muss ich erst mal kurz auswürfen hier.
Ach, das weiß man vorher nicht, du würfelst das aus.
Ich würfel das immer aus, ja. Sicher.
Crazy.
Auf DSA-3-Style, alles ist randomized. Gibt's keine Balance. Also, mein lieber Greifax, bewundere deinen Mut.
Aber es war schon ein bisschen dumm.
Ja. Naja, ich meine, könnten sich die Chancen für alle erhöhen wieder?
Also die Chance ist doch gerade 1:4, oder sehe ich das falsch?
1:3.
1:3, okay.
Also, Greifax, du kippst dir den Wein, der nicht schmeckt, und ich weiß auch nicht, inwiefern du Wein im Allgemeinen zuträglich bist, hinter die Binde. Vieles davon bleibt im Barte hängen und tropft herunter, so als es aussieht, als hättest du einem Drachen den Kopf abgebissen. Und ja, deine Miene verzieht sich und deine Nase färbt sich ein wenig rot und du spürst, wie der Wein dein Innerstes erwärmt, so wie es jeder Wein tut. Allerdings merkst du, dass die Wärme ein wenig intensiver ist als bei anderen Weinen und beinahe schon eine innere Hitze generiert. Auch du hast Visionen, wie du in der Werkstatt von Leonardo stehst und mit deinen flinken Händen etwas zusammenbaust. Und die Stimmen der anderen, die dir was zurufen, dringen auch in deinen Traum, in deine Vision hinein. Als dich jemand packt und schüttelt, merkst du, dass in deiner Vision deine Werkstatt darunter zusammenbricht und du raushechten kannst. Und du hechtest auch, und die anderen wundern sich alle, durch den Raum und springst um den Tonkrug herum und kugelst einmal in einem Purzelbaum durch den Raum, denn deine Gewandtheit hat sich um einen Punkt erhöht.
Oh.
Wow.
Wow, das ist ja ein Flummi von Zwerg.
Ha. Damit habt ihr allerdings jetzt auch echt durch großes Glück, das besaglich mit den, ist.
Mit den Klugen.
Mit den Klugen zu sein scheint, tatsächlich alle positiven Kelche bereits identifiziert.
Wow.
Ja, nice. Glück gehabt.
Tja, dann müssen wir ja keinen mehr trinken.
Nicht wirklich.
Nice. Ich glaube, das hat noch niemand vor uns geschafft. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Ich glaube nicht.
Ja, ich rülpse nochmal ordentlich. Und weil der aber so eklig schmeckte, trinke ich noch mein letztes Bier dann auch noch dahinter zum Nachspülen.
Mach eine Zechenprobe bitte.
Jo.
Und wenn nicht, dann spiel das gerne aus, dass du jetzt ein bisschen betrunken bist, was ja nicht schlimm ist. Die nötige Schlafschwere vielleicht.
Und ich steck das super weg.
Klasse.
Und ich rolle mich fröhlich auf einem Strohbett zusammen, was am wenigsten nach Krokodil stinkt.
Okay. Nach einigen Dufttests ist das zweite Strohlager von links am wenigsten Krokodilgestank durch ein Nest.
Ich kugel mich auch zusammen auf eines der Betten. Mir ist das egal, wie die riechen. Ich bin hundemüde.
Ich leg mich ganz normal.
Ah, aber ich halte doch tatsächlich meinen Eberfänger in der Nähe. Also so neben meiner Hand.
Also legen sich alle zur Ruhe von euch?
Naja, wir haben ja ein Alarmsystem hier.
Ja, also bevor ich dann wirklich die Augen zumache, poliere ich noch ein bisschen mein Schild. Weil das ist ja doch ganz schön mitgenommen. Mit.
Was für eine Metapher. Ich poliere meinen Buckler.
Sehr schön. Ich lasse die Hände von meinem Hammer, nur damit ihr es wisst.
Oh. Oh. Gute Nacht, Freunde.
Gute Nacht, John Boy.
Boron sagt,
Gute Nacht.
Mit diesem Innuendo, glaube ich, können wir jetzt sagen, dass ihr jetzt alle eure Augen zumacht, nachdem ihr eure diversen Teile poliert habt oder auch nicht. Und genüsslich einschlaft. Ihr lieben Schwafelhelden, ihr rastet, so gut es euch möglich ist, in Anbetracht der Tatsache, dass ihr gerade die letzten Stunden von unheimlichen Kelchen getrunken habt, von riesigen Ameisen angegriffen wurdet, von Marus beinahe gefressen, mit Priestern in Schutzzaubern euch herumgeschlagen habt. Und es ist kein Ende in Sicht, denn wie ihr wisst, gibt es noch Gänge und Türen, die unentdeckt sind und 3 Kelche an der Zahl, die ihr noch nicht gefunden habt, geschweige denn das ominöse purpurne Feuer. Trotzdem möchte ich euch erlauben zu regenerieren. Ihr könnt also eure Ausdauer komplett erhöhen und eure Lebensenergie um 1W6 erhöhen, minus 1. Also 1W6 würfeln und einen abziehen, allerdings mindestens 1.
Juhu, 1 Lebensenergie.
Ich auch.
Ja, ich auch.
Ich hab 4.
So, jedenfalls erwacht ihr jetzt alle und euch schmerzen die Knochen. Als ihr erwacht und auch ein wenig Licht macht oder euch bewegt, dann kreucht und fleucht auch das ein oder andere Getier wieder in die Ritzen zurück. Und es ist kalt und feucht. Und diese Kälte und Feuchtigkeit ist auch euch in die Glieder gezogen. Und ihr müsst euch mal wieder zu euch kommen und eure Muskeln wieder etwas mit Blut beleben. Und dann ist es an euch zu entscheiden, was ihr tut. Aber werdet erstmal wach.
Guten Morgen.
Bist du dir sicher, dass wir morgen haben?
Nein.
Ja, aber gut, ja, guten Morgen. Gut
geschlafen? Du siehst fertig aus.
Ja, irgendwie nicht so gut, nee.
Ist auch ganz schön unbequem hier.
Ich öffne ein Auge und gucke mich etwas um und mein Blick schweift zu den beiden Türen, ob da diese Konstruktion, die Nalle da drüber gebastelt hat, noch drüber ist, also ob wir hier noch sicher sind.
Ihr seid noch sicher.
Ich leg mich wieder hin, glaube ich.
Ja, gute Idee.
Ich beiße in ein Brot.
Du hast Brot?
Ach, stimmt. Ich habe auch etwas Brot.
Und ich habe Käse.
Und ich dachte, ich hätte nur Brokat.
Möchte jemand ein Stück Brot?
Oh, sehr gerne. Ja.
Ich bin tatsächlich so klug, dass ich als erstes mal diese Vorrichtung wegmache. Dass nicht jetzt irgendwie jemand einfach rausgeht und es vergisst.
Stimmt, beim Austreten.
Wo ist denn hier der Abort eigentlich?
In der Ecke.
Ja, wo immer du ein bisschen Privatsphäre empfindest.
Hm. Na, ich werde wohl noch einhalten können.
Die nächsten 2 Tage.
Wobei mit so einem Kaftan ist es leichter. Muss man nur so unauffällig in der Ecke stehen?
Ja, aber ich habe die Urinella nicht dabei.
Naja.
Ja, vielleicht war ja oben noch ein Abort für dich, Shahim.
Oder ein Kelch, in den du pinkeln kannst.
Also Türen waren da oben auf jeden Fall noch. An denen bin ich erstmal vorbeigelaufen, als ich die Treppe gesucht habe.
Können wir ja nicht unbeaufsichtigt lassen.
Nein, unter gar keinen Umständen.
Dann rüsten wir uns und stiefeln wieder nach oben.
Die Frage ist, wie lang dieser Gang hier unten ist. Der ging ja rechts von der Treppe noch sehr, sehr weit. Wollen wir erst oben nochmal die beiden Türen prüfen und dann nach unten oder erst unten den Gang?
Also ich würde erst oben.
Ja.
Ja, wir wissen ja nicht.
Wer weiß, wo uns das hinführt, wenn wir hier unten weiterlaufen.
Noch können wir zurückgehen und wer weiß, ob wir das nachher auch noch können.
Ja, ist richtig. Rakorium sagt ja auch, dass das immer tiefer hinabgehen wird in diesem Tempel. Also dann lieber erstmal von oben nach unten durch.
Ja, frag mich, wie tief das hier noch geht. Wie lange wir hier noch drin bleiben müssen. Ich vermisse die Sonne. Ist es euch auch so?
Oh ja.
Ja, oh ja. Ich packe mein Zeug ein und berucksacke mich wieder und bin quasi dann abmarschbereit.
Ja, ich mache mich auch abmarschbereit.
Mhm.
Gut. Also habe ich euch richtig verstanden, dass ihr hier in den südlichen Gang wieder die Treppe, wo ihr mit den Marus gekämpft habt, nach oben geht und dort schaut, welche Räume die Greifax schon entdeckt hat, als er verzweifelt einen Weg nach unten gesucht hat. Dort wollt ihr noch einmal weiter erkunden, ja?
Ja, ja. Unbedingt.
Unbedingt. Gut, dann male ich euch das einmal auf. So, dann schaut mal her. Hier ist die Treppe, wo ihr hochkommt.
Mhm.
Dann kommt ihr hier in eine Kreuzung. Der Gang hier nach Norden knüpft an das Labyrinthsystem an, was ihr komplett schon erkundet habt. Das heißt, hier zeichne ich das jetzt nicht mehr ein. Da ist alles, diese leeren Räume und alles, wo ihr schon gewesen seid. Das Einzige, wo ihr noch nicht gewesen seid, sind jeweils im Westen und im Osten diese Tunnelfortsätze, wo hier am Ende eine Tür ist und hier um die Ecke ein Südknick in dem Gang und dort ist ebenfalls eine Tür.
Na, hoffentlich geht der Nordraum nicht nach Osten weg und der Westraum nach Norden, sonst kann man das nicht veröffentlichen.
Ich dachte auch schon, na, guck mal, ein umgedrehtes Sonnenzeichen.
Ah ja, sieht ein bisschen komisch aus.
Okay, ja.
Jetzt sieht auch hier in dem Pearl des Schicksals auch nicht viel anders aus.
Hm.
Müssen wir mal den Werner Fuchs fragen, was da los war früher. So, egal, also.
Ja gut, links oder rechts? Welchen Gang sollen wir zuerst wählen? Sehen Sie hier rechts die solide Tür aus solidem Material und hier links gibt es einen soliden Knick im Weg, der hoffentlich auch noch zu einer soliden Tür führt.
Also ich bin für Westen, wenn das Westen ist.
Ist das Westen?
Jetzt ist es Westen.
Westen. Ja, entscheidet euch. Es ist ja im Endeffekt sowieso, ihr habt ja keine weiteren Informationen, wenn ihr eh beide erkunden wollt.
Welche Tür sieht denn leichter zum Aufstoßen aus?
Im Aufstoßen? Ja. Du hast bei der anderen Tür mehr Anlauf, wenn das deine Aufstoßtätigkeit in irgendeiner Weise beeinflusst. Ja.
Aber da ist doch der Knick im Gang im Weg.
Ja, aber hier in der Westtür, das ist ja jetzt Westen, könnte man von hier loslaufen und da entgegen. Und hier müsste man ja noch einen Hakenkreuz schlagen. Ich sehe schon, der neue Nemesis der Schwafelhelden sind nicht Türen, sondern Kreuzungen.
Ja, ich denke halt gerade über alternative Methoden, Türen zu öffnen nach.
Ich finde das mit dem Anlauf eine sehr gute Idee, Shahim.
Ja, aber da bricht er sich die Schulter bei.
Wenn wir den Zwerg dagegen werfen, dann bricht er sich die Schulter.
Vielleicht prüft einer vorher, ob die Tür aufgeht. Und wenn die Tür aufgeht, dann springt jemand durch.
Aber wir wollen sie doch aufstoßen. Hm. Wenn sie schon offen ist, dann...
Nein, nein, also nur so ein Spalt.
Also ich schlendere, während ihr da diskutiert, schon mal langsam Richtung Westen.
Hm. Oder zusammen stoßen wir sie auf. Dann ist die Wahrscheinlichkeit nur die Hälfte von der Hälfte, dass sich eine Schulter im Weg befindet. Weil die andere Schulter ja von der anderen Schulter von der anderen Person gedeckt wird.
An anderen Schulter, von der anderen Schulter, anderen Schulter, anderen Schulter. Wir können auch einfach, einer tritt die Tür auf und die anderen stehen mit Kampfschrei davor. Also so, wah! Mhm. Oder wir machen die Tür einfach auf.
Das wäre zu einfach.
Das war doch gerade schon so ein leichter Ansatz eines Türknarzens.
Okay, Henny, die Tür ist auf.
Welche Tür ist was?
Ich habe sie aufgeatmet.
Also ob ihr es glauben könnt oder nicht, ich habe eurem Geschwafel jetzt gerade nicht zugehört, weil ich einfach schon an der Tonlage gemerkt habe, dass es einfach nur völliger Nonsens war. Also bitte, wenn einer von euch an der Tür ankommt, sag mir Bescheid. Und wenn ihr diese öffnet, wäre es noch schöner.
Weißt du was, ich mache das jetzt nochmal ganz klassisch. Ich lausche an der Tür.
Sinnesschärfeprobe, bitte.
Ich schmecke an der Tür.
20-1-13. Ist ja interessant.
Mach bitte eine Leckprobe.
Ich habe sie bestanden.
Gut, wir wissen jetzt nicht, was für Geräusche hinter der Tür sind, aber wir wissen, wie sie schmeckt. Das ist doch auch schon mal...
Die Tür schmeckt nach leicht moderiger Eiche und
etwas Zimt.
Zimt, ja. Also Sinnesschärfeprobe nicht bestanden, Shahim, du hörst nichts.
Nee, leider konnte ich die 20 zwar mit der 1 ausgleichen, aber es fehlte trotzdem ein Punkt.
Nicht zu hören, oder was?
Mm-mm. Ich höre nichts.
Na, dann öffne ich.
Ich greife zu meinem Säbel.
Ich zücke mein Dolch.
Sehr gut.
Ich zücke mein Schwert, von dem ich noch nicht weiß, was es kann.
Ich bleib mal ein bisschen hinten stehen und schnapp mir meinen Bogen.
Ich zücke die Türklinke.
Der Fußboden, zwei Wände und die Decke bestehen aus nacktem Gestein. An den Steinwänden sind Haken angebracht, an denen Waffenschilde und Rüstungsteile hängen. Es handelt sich dabei um ungefähr ein halbes Dutzend verschiedene Ausrüstungen, die der Form der Rüstung nach zu urteilen allerdings nicht für Menschen gedacht sind, in diesen klein und gedrungen. Auf eine Holzwand, die an der Steinwand lehnt, wurde mit Kreide eine Scheibe gemalt, die verschiedene Ringe aufweist, wie eine Zielscheibe. Messereinstiche überall in der Wand zeigen, dass auf diese Zielscheibe geworfen wurde. Tatsächlich steht in der Mitte des Raumes ein Krakonier gerade dabei, sich in dieser Fertigkeit zu üben, als die Tür durch Greifax geöffnet wird. Außerdem befinden sich in der Raum zwei Sitzbänke, mehrere Schemel und ein klobiger runder Tisch. Auf dem Tisch stehen ein paar Becher und darunter drei Tonkrüge. In der nordöstlichen Ecke steht ein Weidenkorb. In der nordwestlichen Ecke erkennt man eine Truhe. Ach, wieder das schöne Beispiel für die Reihenfolge der Informationen damals bei den Abenteuern. Also, ich kann euch gleich gerne nochmal alles vorlesen, auch was die Truhen und Weidenkörper angeht. Aber erstmal schnellt dieser Krakon hier herum und ruft in seiner krakonischen Art erstmal panisch. Und er holt mit dem Wurfmesser aus und wir gehen in die Kampfrunde, aber ihr bekommt die ersten Aktionen, weil ihr das Überraschungsmoment auf eurer Seite habt. Gut, also macht bitte alle mal eine Sinnesschärfeprobe, alle von euch.
Bestanden.
Ja.
Ja, doch, das habe ich wohl bestanden.
Ja, ich habe es auch bestanden.
Hast bestanden. Also alle von euch, die die Sinnesschärfeprobe bestanden haben, hören in dem Raum, der an diesem Raum westlich anschließt, als Reaktion auf diesen Schrei ein Gepolter und ebenfalls Rufen. Da gibt es jetzt noch keine Auswirkungen, also die Tür geht nicht auf oder so, nur das hört ihr jetzt.
Ist das denn auch so ein krakonisches Rufen?
Ist durchaus möglich. Jetzt gehen wir aber in die Kampfrunde und Lorana, du bist dran.
Ich hechte zur Tür und halte sie zu.
Genau, du stehst ja noch im Gang. Mach mal bitte... Ja, wobei, das schaffst du. Okay, Lorana, du flitzt einmal durch den Raum am Krakonier vorbei, der etwas überrascht seine riesigen, bulbösen Augen aufreißt. Und bleibst an der Tür stehen und die Tür geht in diesen Raum auf. Das heißt, du könntest die jetzt theoretisch, wenn sie aufgemacht wird, auch zuhalten. Solltest du die Körperkraft dazu haben. Gute Idee. Shahim, was ist mit dir?
Der Krakonier quäkt uns an und ich quäke zurück. Ich mache...
Wollte ich auch.
Okay. So albern bedrohlich wie möglich.
Alles klar. Greifax?
Ja, ich greife zu meinem Malmagrim und mache auch.
Okay, Grimm?
Ich versuche ihn irgendwie mit meinem Buckler zu blenden, was wahrscheinlich nicht funktioniert.
Wenn du fest genug auf die Augen haust, schon.
Ist der nicht aus Holz?
Der Buckler.
Ja, aber der hat ja so in der Mitte ein Metall und ich versuche mal irgendwie das Licht, was von irgendwoher kommt, auf seine Augen zu richten.
Ja, da sind natürlich jetzt eher so schemenhaft leuchtende, leichte Fackellampen.
Ich versuche ihn ein bisschen damit zu verwirren, indem ich da mit meinem Buckler rumfuchtel einfach.
Okay.
Du könntest auch dein T-Shirt hochziehen und ihn mit deiner blassen Haut blenden.
Deine vornehmen Haut. Gut, du versuchst ihn mit dem Buckler zu blenden. Wirf mal mit dem W20, bei einer 1 bis 4 kannst du ihn blenden.
Ich habe eine 20 geworfen.
Ja, das ist ja eigentlich ein Patzer, aber das sehe ich jetzt nicht als Patzer. Das war nur eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Du blendest dich selber.
Genau, du blendest alle anderen. nein, alles gut. Nee, alles gut. Also du fuchtelst da rum und versuchst, um das Licht von so ein paar Fackeln einzufangen, aber es ist halt einfach nicht konzentriert genug, als dass da eher von geblendet worden wäre. Oder sie, ich weiß ja nicht, was für ein Geschlecht dieses Wesen hat. Dann Nalle, dann bist du dran.
Da die anderen alle irgendwo nur Spökes machen, versuche ich doch mal auf ihn zu schießen.
Alles klar.
Er ist ungefähr klein und nah und ist um plus 4, um 8 erschwert.
Kannst ja mal versuchen.
Versuch mal.
Nein, ich schieße daneben. Der Pfeil zerbürst an der Wand.
Okay, der Krakonier wirft mit dem Wurfmesser auf Greifax. Weil ihr ihn aber so in zweifacher Ausführung angefahren und erschrocken habt, gebe ich ihm Malus auf jeden Wurf von 1. Und er wirft mit dem Wurfmesser und das Wurfmesser schießt an euch vorbei und bleibt in der Wand neben euch stecken, in dieser Holzwand, wo es hätte reingemusst. Hätte geübt, aber jetzt hat er da reingeschossen. Ihr hört wieder Fußtrapfen und Rufen aus dem Raum von nebenan. Im Westen allerdings, Lorana, das sage ich dir, ist da noch keiner im Begriff, die Tür aufzumachen, was sich aber garantiert in der nächsten Runde oder übernächsten Runde ändern wird. Der Krakonier schielt zur Wand hin, wo die Ausrüstung ist, und macht sich dann mit einem Schritt auf den Weg Richtung dieser Wand, aber hat in dieser Kampfrunde natürlich keine Aktion mehr, um diese zu erreichen. Damit bist du dran, Lorana. Du stehst noch an der Tür. Was machst du?
Gibt's hier einen Stuhl im Raum?
Ja. Ja doch, aber der ist ein bisschen kleiner als ein Stuhl für Menschen, aber es ist ein Stuhl im Raum, ja.
Ist er groß genug, dass ich ihn unter die Türklinke stellen kann, dass man den nicht runterdrücken kann? Oder ist es nur so ein Schiebel?
Nein, ist groß genug. Du müsstest allerdings rankommen. Er ist ungefähr so 2 Schritt entfernt. Also du müsstest einmal hinhechten und zurück.
Ja.
Alles klar, okay, dann machst du das. Dann hechtest du zu diesem Stuhl, der da ist, und greifst dir den und machst dich auf den Weg zurück zur Tür. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass nicht genau in dieser Sekunde die Tür sich öffnet, aber das ist nicht der Fall. Nächste Runde sollte das aber der Fall sein. Shahim, was ist mit dir? Was machst du?
Ich hole tief Luft von meinem bestialischen Schrei und hole aus, um meinen Säbel auf den Krakonier da niederfahren zu lassen.
Okay.
Erfolgreich.
Okay. Er versucht auszuweichen, da er aber in der Bewegung ist und ein Malus von 1 hat, ist das relativ schwierig für ihn und er schafft es nicht. Mach bitte deinen Schaden.
7 Trefferpunkte entschuppt.
Okay, er ist entschuppt. Dabei fällt dir wieder einmal auf, dass der Krakonier, der ja seine Rüstung nicht angelegt hat, so wie er es von anderen Krakoniern, zum Beispiel auf dem Schiff der verlorenen Seelen, bereits kennt, rechts von ihm aus gesehen am Schlüsselbein bzw. am Hals so einen großen Auswuchs hat, mit dem er zu atmen scheint. Also irgendeine Art Nervenzentrum oder externe Zweitlunge, die da vor sich hin pulsiert.
Oh, so eine hätte ich auch gerne.
Die können wir doch rausoperieren und dir geben.
Ralfax, was ist mit dir, Herr Zwerg? Was machst du?
Ich hebe den Malmagrim in die Luft und stürme auf ihn zu, immer noch in meinem Schrei, und möchte ihm einen mitgeben.
Ja, wenn du triffst, macht dein Schaden direkt, weil er hat ja schon einmal versucht auszuweichen in dieser Runde.
Ich habe eine 1.
Oh, okay. Dann kann er das nicht. Er ersetzt deinen W6 im Schaden durch einen W20.
Das ist doch jetzt direkt Sushi.
Gib ihm.
Ja, nice. Das sind dann 23.
Oha, was hast du gewürfelt?
Eine 18.
Und wie kommen die 5 drauf?
Er hat halt plus 5.
Ah, okay.
Dann erzähl mal, wie du in das Licht ausknippst gerne.
Okay, ja, dann erwische ich ihn wahrscheinlich sehr glücklich. Also ich stürme auf ihn zu und während er da Richtung Wand rennt, fällt mein Hammer von oben genau auf diesen Hals, wo er durchatmet. Und das knockt ihn so aus, dass noch ein kurzes Gluckern erscheint und er dann zusammenbricht. Glucker, glucker, glucker.
Okay, also er läuft quasi aus, also aus diesem komischen Fortsatz kommt noch Wasser rausgesprudelt und ausgeschrumpelt und zerquetscht und zermatscht. Liegt er da am Boden? Ihr bleibt noch in der Kampfrunde allerdings, weil jetzt weitere Gegner sich aus dem anderen Raum auf in eure Richtung machen. Also ist alles noch zeitkritisch. Was machst du, lieber Edelgeboren?
Ich renne zu Lorana und möchte ihr helfen, die Tür zu blockieren. Also ich stelle mich dagegen und halte meinen Fuß so gegen die Tür unten.
Alles klar. Nalle?
Ja, schießen muss ich ja jetzt nicht mehr. Guck mir an, was Greifax da fabriziert hat.
Alles klar, okay. Von der anderen Seite spürt ihr jetzt, dass diverse Wesen in Rüstung, weil ihr ein metallisches Klingen ertönen hört, gegen die Tür laufen mit einem großen Getöse, allerdings die natürlich erstmal nicht nachgibt, weil er sowohl ein Stuhl unter der Klinke steht, wie Lorana ihn platziert hat, und Lorana und Grimm vom See dagegen halten. Ich brauche allerdings von euch Körperkraftproben, Grimm und Lorana. Sagt mir, ob die gelungen ist.
Nope.
Auch nicht.
Schwach.
Okay. Also, ich habe auf der anderen Seite 3 Gegner mit Proben einmal würfeln lassen und 2 sind gelungen. Ich lasse für euch allerdings den Stuhl als Körperkraftprobe gelten. Das heißt aber trotzdem, dass 2 Proben gegen eine gelungen sind, weil ihr beide zu schwach seid und ein Stuhlbein bricht ein. Dieser Stuhl ist natürlich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt dafür gedacht gewesen, große Gewichte wie zum Beispiel die Körperkraft von 3 Krakulien auf der anderen Seite standzuhalten, und so bricht er ab und die Tür wird in eure Richtung aufgedrückt, Lorana und Grimm. Ihr könnt dem nicht entgegenhalten und seht auf der anderen Seite 3 Krakonier, allerdings in Ausrüstung mit kleinen Speeren. Also klein, ich sag mal so groß wie die Krakonier selbst, also durchaus gefährlich. Und diese werden euch jetzt in der nächsten Runde attackieren. Allerdings habt ihr noch eine komplette Kampfrunde vorher. Lorana und Grimm, wenn ihr irgendwas machen wollt, habt ihr einen Malus von 2 erstmal auf alle Aktionen, weil ihr euch im Stolpern befindet, weil ihr ja weggedrückt wurdet. Die Krakonier haben Speere, deren Waffenvergleichswert sind 6-3. Also wenn wir gleich irgendwie mit Waffen gegeneinander kämpfen, dann müssen wir das noch einmal abgleichen. Aber erstmal bist du dran, Lorana. Was machst du? 3 Krakonier sind im Begriff, in den Raum zu stürmen und sich zu rächen für den Tod ihres Freundes.
Ich stelle mich neben die Tür und stelle ihnen ein Bein.
Okay, ja, Schein?
Komme ich schon an einen dran zum Hauen?
Ich sag mal so, du könntest jetzt in den Türrahmen dich stellen, dann würdest du quasi einfach den Eingang komplett blockieren, wärst natürlich aber denen auch ausgeliefert. Also du würdest dann so quasi so einen Chokepoint, wie das jetzt neudeutsch gesagt wird, da kreieren. Könntest du machen.
Ich stelle mich dann so eher denen zur Seite, beziehungsweise halt so, ne,
da. Also bereit, dass wenn sie gleich drin sind, dass du mit ihnen kämpfen kannst?
Ja.
Okay. Greifax, was ist mit dir? Möchtest du die Tür blockieren?
Ist es möglich, den Tisch, der da steht, vor diese Tür zu schieben, sodass der als Barriere zwischen uns dient?
Bevor die jetzt reinstürmen, meinst du?
Ja, also wenn ich jetzt von da, wo ich stehe, quasi mit Anlauf an diesen Tisch renne und den da so einen Ruck rüberschiebe?
Boah. Okay, also ich brauche eine Gewandtheitsprobe fürs richtige Anlaufen und Zielen und dann eine Körperkraftprobe fürs Schieben. Wenn das beides gelingt, dann gestatte ich das gerne.
Okay, ich probiere. Gewandtheit hat genau getroffen. Körperkraft, ja, passt.
Okay, also du rennst gegen den Tisch, der direkt umfällt, und rennst einfach weiter und schiebst ihn quasi rennend in Richtung der Krakonier, sodass diese jetzt da nicht drüber kommen. Die können da drüber angreifen mit ihren Speeren, allerdings nicht mehr in den Raum kommen. Also die sind jetzt ungefähr so bis auf leicht über der Brust oder über dem Bauch erstmal blockiert. Grimm, was machst du?
Also da möchte ich gerne auch mich hinter den Tisch stellen. Mhm. Und sozusagen mit den Weg versperren. Mhm. Einfach nur da stehen und ja, mit meinem Schild und Schwert dort stehen, dass sie da nicht vorbeikommen.
Alles klar. Nalle?
Ich ziele wieder auf die Krakonier.
Alles klar, okay. Also es sieht jetzt so aus, dass Greifax und Grimm hinter dem Tisch stehen und den Durchgang versperren, und auch auf der anderen Seite ist nur zwei Krakonier schaffen, sich kampffähig dort aufzustellen. Also es ist quasi 2 gegen 2 im Moment. Allerdings kommen sie da nicht durch. Sie greifen aber an, und einer greift Greifax an, einer Grimm. Allerdings kriegen sie natürlich auch einen Malus, weil sie aufgrund ihrer Größe schon so ein bisschen umständlich über den Tisch drüber angreifen müssen. So, Greifax, das Speer von diesem Krakonier hat einen Waffenvergleichswert von 6-3. Dein Malmagrim hat 8-3. Also hast du auf jeden Fall einen Malus von 3 auf der Parade, wenn die Attacke überhaupt gelingt, was sie nicht tut. Der zweite Krakonier, Grimm, greift dich an. Ich gucke erstmal, ob die Attacke gelingt, bevor wir es rechnen. Diese Attacke gelingt auch nicht, also ist es müßig zu rechnen. Der dritte Krakonier hüpft etwas verstört hinter den anderen beiden Krakoniern auf und ab. Will auch ran an den Kampf. Lorana, was machst du? Ihr seid wieder dran.
Also ich hechte weg, als der Tisch auf mich zukommt, und mache mich auch kampfbereit. Ich denke, dass ich mit meinen langen Armen vielleicht so über den Tisch zubolchen kann. Also würde ich eine Attacke starten.
Warte, das kannst du machen, bevor du sagst, ob es gelingt. Du musst natürlich durch Greifax und Grimm quasi zwischen angreifen, weil die versperren den Weg. Deswegen, du bist groß, ne?
Ja.
Relativ, dann mach mal einen Malus von 2 noch auf die Attacke.
Schwing über meinen Kopf hinweg.
Ja, ich habe nur 3 gewürfelt, also das passt. Ich bin fast 2 Meter groß.
Klasse, okay. Und du hast einen Waffenvergleichswert von 2-1, ne? Ali, du hast ja das Schwert.
Ja, ich habe gesagt, dass ich den durchgezückt habe, wenn ich fair bin. Also habe ich 2-1.
Be fair, genau. 2-1, gut, mal sehen, ob sie parieren können. Nee, Parade nicht gelungen, macht deinen Schaden.
Schade.
Okay, du triffst einen tatsächlich. Der Vorteil ist natürlich dadurch, dass du so große Rächerin da angehechtet kommst mit deinem kleinen Dolch, dass sie damit gar nicht rechnen, und völlig ungeschützt treibst du deinen Dolch in die ausladende Brust eines dieser Unterwasserwesen, die auch etwas wabernd nachgibt und auch Flüssigkeit samt Blut dann aus dieser austritt. Also ein satter Treffer. Shahim, was machst du?
Hier in dem Raum hängen überall irgendwelche Rüstungsgegenstände und sowas rum, hast du gesagt, ne?
Also es hängen quasi komplett Rüstungen von 5 Krakoniern da. Also Speere, Brustpanzer, Beinschienen und nochmal so extra Panzer für diesen eigenartigen Luftfortsatz oder Atemfortsatz.
Ja, wenn da irgendwo bei mir in der Nähe gerade was ist, würde ich einfach mit meiner freien Hand gerne irgendein loses Stück greifen und über Grimm und Greifax rüber denen irgendwie an den Kopf schmeißen wollen.
Also, aber jetzt meinst du zum Beispiel so einen Brustpanzer oder so, einfach über die schmeißt?
Ja, einfach irgendwie so ein schmeißbares kleines Stück irgendwas, um die zu beschäftigen.
Alles klar.
Ich möchte anmerken, ich bin kein schmeißbares Stück.
Nee, sonst hätte ich auch dich gegriffen und geworfen.
Mach mal bitte eine Körperkraftprobe, erleichtert um 3.
1.
1? Ah. Mhm. Gut, also du wirfst ein Brustharnisch über Grimm und Greifax drüber, die etwas dich instinktiv ducken und dieser wird von dem zweiten Krakonier aufgefangen in einem Reflex, sodass er seinen Speer fallen lässt und diesen auffängt und nach hinten stolpert und den anderen dabei auch umhaut, sodass die beide jetzt auf dem Boden liegen, fluchen und da nur noch ein Krakonier gerade in der nächsten Kampfrunde agieren kann. Allerdings in der übernächsten werden die sich wieder aufrappeln. Aber die zwei hast du jetzt mal für eine Kampfrunde ausgeschaltet. Eine schöne Idee. Greifax, vor dir steht ein Krakonier, der etwas irritiert nach hinten guckt, weil seine Kumpanen gerade fußbodenlägig sind.
Ja, dann versuche ich da nochmal drauf zu hauen.
Ja, okay, 8-3
hast du. Schon wieder eine 1. Was ist denn hier los?
Moment, da muss ich gucken, ob ich das überhaupt eine gute Parade. Ich habe ja minus 5, nochmal minus 2, also minus 7, also 2. Also nur eine 1 kann, mit einer 1 kann ich mich jetzt noch retten. Und da ist die 12. Nein, also dann ersetzt bitte deinen W6 wieder um einen W20 und mach deinen Schaden.
Das sind diesmal allerdings nur 12.
12, das heißt aber Rüstungsschutzignorierer, ne?
Genau, um 2.
Okay. Also du triffst ihn seitlich an dem Schädel und der schnellt einmal wirklich zur Seite. Du denkst schon gleich, ist der Nacken gebrochen. Seine komischen gelben Augen rollen sich einmal in alle Richtungen herum, quasi einmal um 180, 360 Grad. Und der Krakonier sackt ohnmächtig zu Boden und sackt jetzt quasi so mit seinem Kopf auf die Tischkante und liegt jetzt so halb über diesem Tisch und lässt das Speer auch fallen. Also er ist nicht tot, aber ohnmächtig. Grimm, was machst du? Auf der anderen Seite hast du jetzt einen bewusstlosen Krakonier, der quasi vor dir über dem Tisch hängt und 2 auf dem Boden. An die kommst du aber nicht ran, als wenn du hechtest über den Tisch drüber.
Dann möchte ich den, der über dem Tisch liegt, möchte ich gerne auf unsere Seite rüberziehen und ihm das Schwert an die Kehle halten und so die anderen beiden drohend anblicken.
Es ehrt dein schönes Rollenspiel, dass du als edelgeboren Grimm vom See davon ausgehst, dass die Krakonier untereinander auch aufhören werden zu kämpfen, um das Leben des anderen zu schonen.
Und dass du ihm nicht gleich den Kopf abhackst.
Das auch. Also du ziehst den Krakonier herüber, der reagiert natürlich nicht, also er ist aber ohnmächtig und du hältst ihm das Schwert an die feuchtnasse Kehle. Nalle, was ist mit dir? Was machst du?
Erreiche ich dann irgendjemanden, wenn ich schieße? Wahrscheinlich nicht, ne?
Du musst an Grimm und Greifax vorbeischießen auf 2, die gerade in Bewegung auf dem Boden liegen. Also es wäre wirklich ich würde sagen, 13 erschwert.
Nee, dann ziele ich noch eine Runde weiter.
Dann ziel weiter, okay. So, die zwei Krakonier rappeln sich auf und positionieren sich. Der eine hebt sein Speer wieder auf, der das fallen gelassen hat, nachdem er den Brustpanzer jetzt selber fallen lässt, an dem Tisch genau wie eben. Die Situation ist also genau gleich. Zwei Krakonier auf der anderen Seite des Tisches im Kampf mit euch verwickelt. Sie übrigens reagieren gar nicht auf die Drohgebärden von Herrn Grimm vom See. Lorana, was machst du?
Ein Dolch von oben. Mit 2 erschwert?
Ja.
Dolch. Verfehlt.
Verfehlt, okay. Also du kommst nicht zum Zuge. Diesmal scheinen sie vielleicht ein bisschen doch damit mehr zu rechnen, dass da ein Dolch durchgeblitzt kommt und du wagst es nicht, die Attacke auszuführen. Shahim, was ist mit dir? Was machst du? Hast du noch etwas zum Werfen gefunden, außer dem Zwerg?
Der werte Edelgeboren vom See hat ja diesen Krakonier darüber gezogen. Heißt das jetzt quasi, dass an der Theke da ein Platz frei geworden ist zum Nachrücken?
Ja.
Dann rücke ich nach und gegebenenfalls stoße ich auch nach, wenn ich das diese Kampfrunde noch kann.
Wenn du eine Gewandtheitsprobe schaffst, dann kannst du noch direkt noch einen Angriff machen, ansonsten nicht.
Gewandtheitsprobe.
An die Theke, finde ich auch schön.
Ich packe mich auf jeden Fall bei dem Versuch, in die Theke zu gehen, dermaßen auf die Fresse.
Ja?
Und auf die 1 folgt dir jetzt eine 20.
Sehr schön. Das ist Ausgleich und Gerechtigkeit für eure Einserwürfe.
Du bleibst in deinem Gewand hängen, verhedderst.
Okay. Ah, das darf doch nicht wahr sein.
Also du fällst quasi über Grimms, ich sag mal, Fuß.
Über Grimms Drohgebärde.
Über Grimms Drohgebärde, genau. Ja, also als Grimm gerade den Kerl wegzieht und so fällst du drüber und du stolperst und knallst gegen den Tisch. Und rappelt sich an ihm jetzt hoch. Das heißt, du kannst gleich nicht parieren, sollte denn ein Treffer erfolgen von den Krakoniern. Greifax, was ist mit dir?
Komme ich von meiner Position an irgendwen ran?
Mhm. Die zwei Krakonier stehen jetzt auf der anderen Seite von dem Tisch, genau wie zu Anfang des Kampfes.
Gut, dann schwinge ich nochmal.
Swing.
Aber daneben.
Bittum. Grimm, du merkst, dass deine Drohgebärde nicht den Effekt hat, den du erhofft hast. Was machst du? Zumindest bis jetzt noch nicht.
Ich schaue sie noch grimmiger an und halte das Schwert jetzt über der Brust vom Krakonier, also als wenn ich es gleich in die Brust reinstoßen würde.
Okay, alles klar. Nalle?
Kann ich jetzt schießen? Immer noch nicht wahrscheinlich.
Sehr klein. Na, du schießen kannst du schon. Warte, ich sag dir mal, was es jetzt wäre. Mit einem Bogen das Ziel. Sehr klein. Ja, ich würde es dir jetzt um 8 erschweren.
Dann versuche ich es doch nochmal. Vielleicht würfel ich ja auch mal eine 1. Nein, eine 14, das reicht leider nicht. Und wieder ein Pfeil geht vor die Binsen. Das war kein Deutsch, egal.
Ein Pfeil geht vor die Binsen und bleibt in dem Tisch nicht weit von Shahims etwas erschrockenen Blicke stecken.
Ich zucke entschuldigend die Schultern.
Gut, jetzt sind die Krakonier mal am Zug. Der eine greift Greifax an, trifft nicht. Der zweite versucht, Shahim anzugreifen, trifft ebenfalls nicht. Ich nehme einen anderen Würfel jetzt, dann reicht es. Nur so 16, 17, 16, 17, 18, 17, 16.
Wir sollten zu D&D umsteigen, glaube ich.
Ein W16 bis 18 habe ich hier stehen. Okay. Gut, dann, Lorana, machst du wieder deinen Messerstich, den Dolchstoß?
Nein.
Nein.
Ich nehme nämlich die Überreste des Stuhles und werfe sie auf die Fischlein drauf, um sie abzulenken.
Okay, also wie Shahim eben quasi. Dann mach mal bitte eine Körperkraftprobe.
Yep.
Okay, also du wirfst den Stuhl hinüber und triffst den einen mit der Stuhllehne auf dem Kopf, der dadurch auch einen Schaden nimmt und dann etwas verwirrt ist. Dem gebe ich diese Rest der Runde dann keine Parade, wenn denn einer ihn treffen sollte. Shahim.
Mhm.
Mach mal eine Körperbeherrschungsprobe. Wenn die gelingt, dann kannst du diese Runde noch eine Aktion machen. Ansonsten musst du dich mühselig aufrappeln.
Rappel die Rappel.
Ja, das geht aus.
Sehr gut. Du kannst auch eine Aktion machen. Ganz regulär.
Ich rappel mich auf und dann agiere ich mit einem ganz regulären Angriff.
Auf welchen Krakonier?
Wie war denn jetzt nochmal die Auswahl?
Ja, also einer ist vor dir, einer steht vor Greifax.
Im Vertrauen in Greifax Malma Grimm und seine Schwingkünste nehme ich den anderen.
Okay.
Und verpasse ihm eine.
Okay. Warte, ich muss ja parieren hier. Was ist dein Waffenvergleich?
8-7.
8-7?
Ja, minus 5 für ihn, ne?
Holy moly, ja. Ja, da hat er eh noch, also Malus.
Ja.
Ja, das ist keine Parade. Mach bitte deinen Schaden.
5. Nee, korrigiere. 6. Entschuldigung.
Corona. Ja. So, ich möchte an dieser Stelle nur noch einmal auf eine Regel hinweisen. Einfach nur für den Fall, dass ihr es machen wollt. Ihr könnt auch gezielte Attacken anwenden, wo ihr bestimmte Körperteile treffen wollt. Zum Beispiel ein Auge, ein Fuß, ein Finger.
Ach, das wollte ich machen, habe ich vergessen.
Und das wollte ich euch nur noch mal sagen, falls es euch entfallen ist. Das ist dann entsprechend erschwert, aber wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwelche bestimmten Dinge treffen wollt, könnt ihr das machen. Müsst es natürlich nicht machen, aber wollte ich euch noch mal sagen. Der Fairness halber. Greifax.
Oh, schwing, schwing, schwing.
Bingede, bingede.
Und Treffer.
Treffer und das ist ein... Oh, mit einer 1 pariert.
Oha.
Dann mach mal bitte eine Bruchfaktorprobe auf den Malmagrim und die Attacke ist abgewendet.
Oh, oh.
Halt, stopp, halte ein.
Ja.
Abort. Das war doch der Krakonier, der von dem Stuhl getroffen wurde. Der kann ja gar nicht verteidigen.
Ja, okay.
Schade. Boah, stell dir mal vor, der Malbergrim wäre jetzt kaputt gegangen und ich hätte gesagt, nee, doch nicht. Das wäre mega cool gewesen. Ja, nee, also der kann ja gar nicht verteidigen.
Schrödingers Bruch.
Ja, dann mach bitte deinen Schaden.
Hammertime.
Hammerzeit.
Oh, das sind nur 6.
Nur 6. Okay, du hast Dings ignoriert. Grimm. Also noch grimmiger als jetzt kannst du nicht gucken, weil dein Gesicht sich schon wie bei so einem Kontortionskünstler so zusammenzieht. So.
Ich drehe mich ab und schaue mir einmal das Waffenarsenal da in diesem Waffenständer an und schau mal, ob da ein Wurfspeer zu finden ist.
Hä? Aber du hast doch gerade noch einen Krakonier bei dir.
Ja, aber der ist ja bewusstlos.
Ach so, ich dachte der, okay.
Ja, die Speere der Krakonier sind durchaus für eure Maßstäbe auch als Wurfspeer zu benutzen, ja. Kannst du einen greifen und nächste Runde gerne versuchen, dein Bestes zu geben.
Mhm. dann mache ich das.
Genau. Nalle, schießen, du, machen.
Ja, ich versuch's nochmal.
Okay, so ein 8er Schwert. Schieß.
Oh, ich treffe diesmal mit einer 3.
Dann suche ich mir den Kakunia aus, den du triffst, wenn du nichts gesagt hast, aber ich mach's zufällig, also deswegen. Ne? Okay, und dann sag mal deinen Schaden bitte an.
Wie weit war die Entfernung?
Na,
ist das zweite, ne?
Nah ist das dritte. Es ist extrem nah, sehr nah, nah, mittel, also das dritte ist nah.
Ah, dann sind es 11, ja.
Alrighty.
Nein, 12, weil es ist ein Kriegsfall.
Du triffst den Kakonia ins Auge, das platzt und die gelbe Flüssigkeit übergießt sich über alle, die da vorne stehen, was meines Wissens Shahim und Greifax sind. Also es ist wieder die gleiche ejakulatöse Kampfgeschehen wie beim letzten Mal, als ihr Kakonia gekämpft habt. Sehr schön. Der ist kurz vorm Ableben, aber einen letzten Hurra wird er noch von sich geben. Und zwar jetzt mit einem Angriff gegen Shahim. Und dieser trifft nicht. Und der zweite greift an, auch gegen Shahim und trifft auch nicht. So, der Kakonia bricht zusammen. Und ist hinüber. Ein Kakonia ist noch da. Lorana.
Ja, der Dolch von oben kehrt zurück.
Der Dolch von oben. Attacke minus 2. Also plus 2, um genau zu sein.
Und verfehlt eine Flugbahn.
Mist. Shahim, willst du ihm den Gar ausmachen? Attacke.
Ja, selbstverständlich will ich ihm den Gar ausmachen.
Mach ihm den Gar komplett aus.
Das gelingt mir um ein Haar, ihn erfolgreich anzugreifen.
Dann macht er einen Schaden. Die Parade ist nicht gelungen.
8.
Okay, er ist verletzt, aber nicht so schwer verletzt, dass er nicht noch kämpfen lässt.
Wieder nicht gezielt geschlagen, Mensch.
Das stimmt. Greifax.
Boah, ja, schwing, schwing, schwing.
Schwing.
Jawohl.
Schwing den Hammer. Ja, macht deinen Schaden.
8.
Okay, du triffst den Kakonia auf der Schulter von oben herab in einem großen Schwung, sodass die Schulter so 3 Finger breit nach unten sackt und du sämtliche Knochen, die dort unter der wässrigen Oberfläche lauern, brichst und den Kakonia dadurch anatomisch korrigierst, was ihn aber auch zum Tode führt, leider. Er bricht ebenfalls über dem anderen zusammen, sodass ein Haufen abgelebter Kakonia vor euch liegt, abgesehen von denen, der bewusstlos in eurem Zimmer liegt. Diesen Kampf habt ihr erfolgreich beendet. Die Kakonia sind ja auch wirklich nur Kanonenfutter hier. Lepscho-Bepschos.
Was für eine Sauerei.
Was machen wir mit dem hier?
Braten.
Braten?
Ja, doch ein Fisch.
Aber das können wir doch nicht machen.
Irgendjemand hat gerade was von Garen gesagt und dann habe ich Hunger bekommen wieder. So, Lorana, du solltest dir wirklich besser überlegen, was du für einen Schund in dich reinziehst. Es ist bestimmt nicht gesund, so ein Vieh zu essen. Ja. Hast du recht.
Also ich wische mir erstmal diesen ganzen Schleim vom Hemd.
Sieht auch nicht so lecker aus. Ja, was machen wir mit denen?
Der ist bewusstlos noch.
Ja.
Wir müssen ihn knebeln.
Ja, wird auch jetzt so schnell nicht aufwachen. Also schließlich hat der Malmagrim ihn von der Seite einmal die Lichter ausgeknipst. Und ja.
Ja, auf jeden Fall würde ich den auch gerne irgendwo gefesselt wissen.
Und geknebelt.
Ach, rumblubbern kann der ja ruhig.
Aber weißt du, wie laut der blubbert? Du hast das doch eben mitbekommen, wie schnell da die anderen angekommen sind.
Ja, aber die kommen jetzt ja nicht mehr an.
Ein Blubber-Entfernung.
Aber hier durch die Tür konnte ich die auch nicht hören. Also wenn wir die Türen wieder zumachen, dann das bestimmt.
Vielleicht solltest du mal deine Ohren sauber machen.
Und ich stecke mir einen kleinen Finger in mein rechtes Ohr und popel da so ein bisschen rum.
Blub. Und heraus kommt eine Kerze. Ja gut, dann fesseln wir ihn auf jeden Fall.
Liegt da irgendwas rum, mit dem wir ihn fesseln könnten? Irgendwie so Riemen, mit denen man die Rüstung normalerweise anlegt oder so? Ich möchte dafür jetzt nicht mein Seil opfern.
Also an einer Rüstung, die besonders desolat aussieht, hängen die Riemen so kaum festgemacht runter. Die könnt ihr einfach abziehen.
Ja, dann mache ich das doch.
Okay.
Und möchte einen Krakonia-Bündel schnüren. Soll ich würfeln auf
Bündeln?
Auf Bündeln?
Du musst keine Probe machen, weil du hast ja alle Zeit der Welt, einfach ihn zu fesseln, sodass er nicht mehr herumlaufen kann. Ist kein Problem.
Ich möchte schauen, dass er nicht verblutet, weil dann müssten wir ihn nicht fesseln. Also ich würde gerne mal einfach nur Heilkunde-Wunden schauen.
Willst du das Blut verhindern oder willst du nur wissen, ob es sich lohnt, ihn zu fesseln?
Ach so, nee, ich würde auch das Bluten verhindern.
Ja, dann müssen wir ihn ja fesseln.
Ja, aber wenn wir hier raus sind, kann er ja ruhig wieder befreit werden und kann wieder seiner Wege gehen. Wenn er keinen Auftrag mehr hat, vielleicht wird er ein ganz netter Mensch.
Ja, er wird eine Familie gründen.
Ein ganz netter Mensch. Wie soll der denn ein ganz netter Mensch werden?
Okay, gut.
Er hat Träume. Lass ihn.
Ich schüttel meinen Kopf und gehe zu der Truhe rüber.
Ich schüttel meinen Kopf und gehe zu der Tür herüber, der westlichen.
Ich schüttel meinen Kopf.
Also, was habt ihr euch jetzt entschieden, was ihr mit dem Kakonia macht? Also eine Heilkunde-Wundenprobe willst du machen, Grimm?
Ja, richtig. Ja.
Okay. Alles klar.
Ja, gelingt mir gerade so.
Alles klar. Willst du ihm auch heilen, ja, tatsächlich? Oder nicht?
Ja, also ich möchte halt so, dass er nicht verblutet. Also
alles klar. Okay, okay.
Also nicht, dass er Lebenspunkte dazu bekommt, so.
Okay. Ja, ich habe es dir jetzt nicht erschwert, obwohl es ein Kakonia ist. Hätte ich ja eigentlich machen müssen. Habe ich aber nicht. Also deswegen mea culpa, dass ich die mal so durchgehen. War ja mein Fehler. Weil die kakonische Anatomie ist dir ja wahrscheinlich eher fremd. Es sei denn, du warst in diesem eigenartigen Modell in Halvena schon mal gewesen. Und ja, du kannst seine Blutung stoppen und ihm am Ableben hindern und er wird halt irgendwann zu sich kommen und nicht sterben. Ja.
Das hast du gut gemacht. Er wird bestimmt ein guter Mensch.
ein guter Fischmensch.
Ja.
Mit Familie.
Mit Familie.
Ich glaube, wir haben seine Familie getötet.
Ja. Würde gut sein. Warte, es liegt noch ein Weidenkörbchen mit einem Baby-Kakonia weinend in der... Nein, Quatsch.
Rana zückt ihren Dolch.
Hallo?
Hat sie mal was von Garen gesagt?
Ein Fischstäbchen.
Die muss man lebend ins heiße Wasser lassen wir das.
So, anyway, genau.
Anyway?
Anyway.
Ja,
da bin
ich klar. Ja, ich
anyway ist auch große.
Ernest Anyway.
Der Geschichtenerzähler passt doch ganz gut.
Okay, also ich will doch noch einmal kurz rekapitulieren, was in dem Raum ist. Also abgesehen von den Ausrüstungen an der Wand und der Holzwand, die als Zielscheibe fungiert, sind dort auf dem Tisch Becher und darunter drei Tonkrüge, also unter dem Tisch, nicht unter den Bechern. Dann gibt es noch einen Weidenkorb in einer Ecke, in der anderen Ecke eine Truhe.
Verdammtes gewöhnlich ein Weidenkorb.
Ich weiß, wie gern ihr alles leer räumt, wollte ich euch das noch einmal sagen.
Also die Krüge werden ja vom Tisch gefallen sein und die Tonkrüge darunter stehen jetzt ohne Tisch über sich darum, denn der Tisch ist ja wegbewegt.
Ja.
Kann ich mir die Krüge mal angucken, ob da was dabei ist?
Ja. Okay, also Nalle guckt sich die Krüge an. Was ist mit den anderen? Was schaut ihr euch an?
Truhe.
Truhe.
Anderen Raum.
Anderen Raum. Also die Truhe ist verschlossen, brauchst du eine Schlösserknackenprobe um 2 erleichtert oder Körperkraft. Und Nalle guckt sich die Krüge an. Und der andere Raum ist ein Schlafraum, Shahim, das kann ich dir schon mal sagen. Denn alle 4 Wände sind mit Stoff verkleidet. Fußboden und Decke bestehen aus nacktem Gestein. Es ist bis auf eure Beleuchtung dunkel. Ein schlammig-modriger Geruch hängt in der Luft. Ihr seht entlang den Wänden 4 doppelstöckige Pritschen stehen. Auf den Pritschen liegt eine undefinierbare Mischung aus nassem Stroh, Moos und Wasserpflanzen. Die Betten sind natürlich unbesetzt. In der Mitte des Raumes steht ein riesiger gefüllter Holzzuber, gefüllt mit Wasser. Ja, da sie ja offensichtlich Wasser brauchen, um zu atmen, ist das hier ihre Atemmöglichkeit. Und es gibt noch eine Tür im Raum in der Nordwand.
Das Abort.
Ja, gut. Nalle, in den Tonkrügen befindet sich Wein von unterschiedlicher Menge, aber der gleiche Wein in allen Tonkrügen.
Hat jemand Wein gesagt?
Also da ist jetzt kein Krug dabei, der so aussieht wie die Krüge, die wir schon gefunden haben.
Die Kelche, nein, das sind wirklich so Tonkrüge einfachster Machart.
Schade.
Der Wein riecht auch relativ süßlich, ist aber daher, das kannst du auch schon sagen, mit Sicherheit nicht der Wein, der normalerweise den Kelchen zugeführt wird. Also es ist tatsächlich normaler Wein, so normal Wein hier unten im Tempel sein kann.
Dann schlendere ich zum Weidenkorb weiter.
Okay.
Ich habe eine Nase für den Wein gefunden und fülle mal meine Flaschen auf.
Okay, also Lorana macht sich an den Wein zu schaffen und füllt ihre Flaschen wieder mit dem süßen, krakonischen Wein auf. Und Greifax, du hast wahrscheinlich die Truhe geöffnet, wie ich dich kenne.
Ja, war nicht ganz so einfach wie sonst, aber hat tatsächlich doch noch geklappt, dass sie aufspringt.
Tatsächlich? Also in der Truhe findest du... Ja, wo steht das denn hier?
solange du suchst, ich würde gerne probieren, die Waffen, wenn sie aus Holz sind, einfach irgendwie an die Wand zu stellen und zu zerbrechen.
Ja, das kannst du machen. Da brauchst du auch keine Probe für. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die Waffen sind ja eh flimsig. Greifax, in der Truhe liegt wertloser Plunder. Das bedeutet Tuch, Einzelteile eines Zubers, drei Zinngabeln mit jeweils nur noch einem nicht abgebrochenen Stück dran, also nutzlos. Ein Sextant, der in der Hälfte durchgebrochen ist und ein Schuh mit 5 Löchern.
Warum packt man denn sowas in eine Truhe?
Dazwischen befinden sich allerdings 12 Dukaten und 24 Silbertaler da untergemischt.
Ah.
Ja. Und Grimm zerstört alles, was aus Holz ist. Das sind vornehmlich die Speere. Die anderen Rüstungsteile sind ja aus Metall. Und die Waffen sind jetzt zerstört.
Wie viele Silbertaler waren das?
24 und 12 Dukaten.
Ich gebe jedem von den anderen... Ach, ich bin mal spendabel. Ihr kriegt alle 3 Dukaten und ich nehme 24 Silbertaler.
Dankeschön.
Der Zwerg haut einen raus. Ihr alle anderen habt den zweiten Raum übrigens noch gar nicht erkundet, wo Shahim jetzt ein wenig ratlos herumsteht vor diesem Zuber.
Was heißt ratlos herumsteht? Ich bin schon dabei, mich auszuziehen.
Ja?
Nee, ich glaube, das ist mir irgendwie zu krokanisch.
Zu krokant.
Zu krakonisch eingesülzt.
Na, dann musst du doch die Krokantkruste von deinem Körper ja auch abwaschen langsam, ne?
Komm schon. Hattest du mir schon erzählt, was im Weidenkorb war?
Nein, Moment. Im Weidenkorb sind Essensreste, und zwar Fischgräten, Schalentierschalen und ausgelutschte Austernschalen.
Guck mal, Lorana, du hattest doch Hunger.
Ja, aber das ist ja alles schon ausgelutscht.
Kannst du hier in den Zuber schmeißen, das macht einen bestimmt leckeren Fischaufguss.
Okay, ich werfe die Muschelreste in den Zuber.
Der Geruch verbreitet sich etwas dominant in dem Raum.
Ja, jetzt stinken meine Haare nach dem Zeug. Lorana, du solltest das essen.
Der Shahim hat gesagt, ich soll Aufguss damit machen. Ah, oh, tut mir leid.
Zieh mal wieder eine Augenbraue hoch, zieh mir meinen Mund-Nasenschutz noch mal etwas deutlicher über die Nase und wende mich nach Norden zu der Tür.
Das war deine Idee, Shahim. Jetzt dreh dich doch nicht einfach so weg.
Lalalala.
Toll. Ich versuche das wieder zu löschen. Ich kippe etwas Wein drauf.
Zu löschen?
Ablöschen.
Ablöschen, okay. Du gibst Wein drauf, sodass es jetzt süßlich, moderig und verdorben riecht. Also es wird nicht besser, nur lustiger.
Also ich stecke mir noch eine von diesen Zinngabeln mit einer Zinke ein, weil ich habe nur noch eine Haarnadel und die kann man ja vielleicht gut als Dietrich benutzen. Und dann gehe ich auch rüber zu den anderen und guck, was da so ekelhaft stinkt.
Okay, also es ist keine dramatische Wendung der Geschichte, aber trotzdem macht Shahim selbiges und wendet sich der Tür zu. Und dort oben... ist diese Tür, machst du deine traditionelle Sinnesschärfeprobe vollführen oder diesmal die Tür einfach öffnen, Shahim?
Nee, das, ich bin wieder traditionell heute.
Traditionell, ganz der Wüstensohn in Tradition.
Möglicherweise höre ich aber nichts, Moment. Nee.
Hört mal, ich glaube, ich rieche nichts.
Dann ich gehe auf die Knie und spinkste durch das hoffentlich vorhandene Schlüsselloch.
Dunkelheit hat sich im Raum ergossen dahinter oder im Gang.
Ich sehe nichts und höre nichts. Scheint sauber zu sein.
Also muss ich im Nachbarraum nicht mehr aufräumen. Und wie ich das sage, stelle ich den Tisch wieder auf im Raum.
An deiner Hand kommt etwas von dem gelben, dibbeligen Zeug dran, was dem anderen aus dem Lungenfortsatz rausgetropft ist. Aber es ist ordentlicher als vorher.
Los, Freunde, kommt mal alle nach hier. Hier geht's noch weiter, rufe ich in den zweiten Raum zurück.
Möchtest du sie öffnen?
Ja, aber ich möchte jetzt nicht alleine dadurch.
Ja, ich bin ja bei dir jetzt auch.
Wir stehen hinter dir.
Rin?
Ja, ich bin dabei.
Ah, hallo. Dann öffne ich die Tür.
Weiter und weiter wird durch die Riegen der unschuldigen, dort zufällig Anwesenden Handlanger massakriert. Sehr gut, ihr Schwafelheldinnen, ich bin stolz auf euch. Denn mit zunehmender Anzahl von gefundenen Kelchen spitzt sich die Lage zu, beinahe so wie die zugespitzte Spitze dieses Ziggurats. Das ist ein Zungenbrecher. Apropos brechen, euren Willen werde ich hoffentlich demselben Schicksal bald zuführen, denn das große Finale rückt immer näher. Und ich kann euch eins versprechen, je tiefer bzw. höher, je nachdem, ihr in diesen Tempel vordringt, desto schwerer und herausfordernder wären diese Kelche bewacht. Ja, abgesehen davon, wer oder was wohl das Purpurfeuer bewacht? Der Elch des Todes vielleicht? Ich freue mich jedenfalls darauf, wenn es weitergeht. Und ob ihr das überlebt und ob ihr nochmal aus den Kelchen trinkt, wird sich zeigen.
Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle, Meister Henny, danke fürs Zuhören, danke für eure Geduld. Ja, wir haben es ja letztens schon gesagt, immer wieder kommt mal das Privatleben dazwischen, das leider kein Verständnis hat für wichtigere Dinge, so wie Pen and Paper Rollenspiel. Und dann schieben wir die Folge auf Montag, manchmal Dienstag. Jetzt haben wir den Dienstag geschafft und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Diese Woche Sonntag haben wir jedenfalls wieder angepeilt. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, macht das bei Twitter. Twistbook wollte ich schon sagen. Facebook, Twitter oder Instagram, dort sind wir unter Schwafelhelden zu finden. Oder eine E-Mail an depesche@schwafelhelden.de. Ihr könnt auch bei Instagram mal schauen. Wir sind nämlich jetzt auf Discord auch vertreten und haben dort unseren eigenen Server. Für alle, die nicht wissen, was Discord ist, es ist ein Programm, das kann man runterladen. Kostet auch nichts, bis auf die Crawler aus Russland, die dann natürlich eure Daten ausspähen. Und dort könnt ihr dann mit uns auch hin und her schreiben, Kontakt aufnehmen, mal chatten oder auch ein paar Spiele spielen. Viele von unseren Bäckern und auch einige andere von euch ZuhörerInnen sind schon da drauf und wir freuen uns natürlich, wenn mehr dazu kommen. An dieser Stelle danke ich euch und nächsten Sonntag geht es weiter mit einer weiteren Folge der Schwafelhelden. Bis dahin bleibt gesund, rollt die Würfel, ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler, Weltenspinner und Spinner allgemein, Meister Henny. Macht's gut.